Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Debütroman, der bereits für Aufsehen gesorgt hat, nämlich mit »Die jüngsten Tage« von Tom Müller, einem der wichtigsten deutschsprachigen Lektoren. Und zu Beginn, denkbar weit von Deutschland entfernt, mit einem Thriller aus dem Karibikstaat Haiti. Einer der zahlreichen Widersprüche Haitis bleibt, dass zwar die Hälfte der rund 10 Millionen Bürger nicht lesen und schreiben können, zugleich aber stammen unwahrscheinlich viele international prämierte Autorinnen und Autoren aus dem verarmten Karibikstaat. Zu ihnen gehört auch die 1958 geborene Kathleen Mars. Gerade in Frankreich und auch in Deutschland hat die Autorin bisher mit sozialrealistischen Romanen, etwa über die Duvalier-Diktatur bis 1986 oder über das verheerende Erdbeben von 2010 auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Engel des Patriarchen hat Kathleen Mars jetzt umgesattelt und einen Voodoo-Thriller geschrieben über eine Familie, die im Bann eines bösen Engels steht. Cornelius Willenkemper hat die Autorin in ihrem Haus in Port-au-Prince und in Berlin getroffen.
Es beginnt mit einem Gemälde, das sich an der Wand wie von Geisterhand verschiebt. Ein fremder, rußiger Geruch liegt plötzlich in der Luft. Wenngleich Emanuela spürt, dass die Welt um sie herum fast unmerklich ins Wanken gerät, will sie doch nichts wissen vom Glauben an Magie und Metaphysik. Als Direktorin einer Bankfiliale in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince hält sie sich an Zahlen und an rationale Logik. In ihrem Roman »Der Engel des Patriarchen« folgt Kathleen Mars ihrer Protagonistin bei der zögerlichen Entdeckung der eigenen Spiritualität. Sie wird Emanuela auf den Grund eines Familiengeheimnisses und näher zur eigenen Identität führen.
Die Geschichte meines neuen Romans geht mich persönlich an und basiert auf Erlebnissen in meiner eigenen Familie. Viele meiner Figuren existieren wirklich. Etwa die alte Dame namens Kuss, bei der alle Fäden der Geschichte zusammenlaufen. Eine meiner Cousinen rief mich eines Tages zu sich, um mir ein lange gehütetes Familiengeheimnis über einen Pakt zu erzählen, den mein Urgroßvater geschlossen haben soll. Ich wusste, dass diese Cousine, der ich sehr nahe stehe, eine Voodoo-Priesterin ist. Und deswegen habe ich mich zunächst schwer getan, diese Geschichte und ihren Einfluss auf unser Leben heute für voll zu nehmen. Aber in Haiti gibt es ein Sprichwort. Die Ohren sollten nicht langsamer sein als der Kopf. Das bedeutet, höre erst einmal zu, wenn man dir etwas erzählt.
Und genau das hat Kathleen Mars getan und so den Grundstein zu ihrem Roman gelegt. Der Engel des Patriarchen ist eine spirituelle Familienchronik über drei Generationen. Ihren Anfang nimmt sie mit einem faustischen Pakt, den der Großvater der Protagonistin Emanuela einst einging, ein Mann von Geld, Ansehen und politischer Macht. Sein Enkel Jacques wurde damals Zeuge, wie auf dem herrschaftlichen Anwesen der Zuckerrohrfabrik der diabolische Vertrag geschlossen wurde.
Man wollte dem Marquis, der ungeduldig wurde, ein Lamm opfern. »Wann?«, fragte der Notar Orlando. »Spätestens morgen«, antwortete energisch der eine der Fremden mit den dicken, zerzausten Brauen und dem markigen Blick. »Es eilt. Wir haben schon zu lange gezaudert.« »Psst, leiser, man kann uns hören«, sagte der andere Fremde, der kränklich wirkte und seine vorstehenden Augen nach rechts und links verdrehte. Jacques machte sich hinter dem Zuckerkessel noch kleiner. Das Kind hörte Worte wie »Bankrott«, »Feinde«, »Wahlen«. Er konnte die Eile und Aufregung spüren, die diese Männer in greifbarer Spannung hielten. Und plötzlich, er riss die Augen auf, hörte er seinen Namen. Dr. Cephas bat seinen Großvater, das Lamm beim Namen zu nennen. Es entstand eine lange Stille. Drei Fliegen schwirrten um den Hut von Notar Orlando, die er mit irritierter Hand verjagte. Darauf ließ der alte, gebeugte Mann krächzend hören, »Jaco«. »Sehr gut«, stimmte der Mann mit den zerzausten Augenbrauen zu, »der Marquis wird zufrieden sein.«
Marquis von Trutier, das ist das Pseudonym des Voodoo-Engels Ivo, der dem Großvater Reichtum und politischen Erfolg sicherte, doch die versprochene Gegenleistung, ein Blutopfer aus der Familie, den kleinen Enkel Jacques, nie erhielt. 65 Jahre später holt dieser Fluch die Familie ein. Kathleen Mars strickt aus der Unbeherrschbarkeit des Unbewussten, den Gesetzen des magischen Realismus und dem abgründigen Schicksal einer Familie einen veritablen Thriller. Stück für Stück erkennt ihre Protagonistin Emanuela, wie mysteriöse Todesfälle, plötzliche Krankheiten, seelische Zerrüttung, inzestuöse Dramen und gespenstische Vorkommnisse seit Generationen auf der Familie lasten, ob in Haiti, den USA oder in Frankreich. Das Schreiben ihres autobiografisch inspirierten Romans habe sie als Befreiung empfunden, erzählt Kathleen Mars.
Irgendwann hatte ich das Bedürfnis, die Rolle des Voodoo in meinem Leben zu verstehen und habe den Ort besucht, an dem meine Vorfahren Zeremonien abgehalten haben. Dieser Schritt war eine enorme Erleichterung. Er hat mich meiner Herkunft und meiner Identität sehr viel näher gebracht. Für mich geht es beim Voodoo vor allem um die Spiritualität der Familie. Es ist ein Familienkult. Auch mein Roman handelt davon, welchen Einfluss das Spirituelle auf Emanuelas Familiengeschichte hat. Zugleich ist der Voodoo eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, die die Harmonie mit der Natur sucht. In meinem Roman setzt der Patriarch der Familie diese Kräfte allerdings nur zu seinem eigenen Vorteil ein. Und das führt, so wie in allen Bereichen des Lebens, zu einem bösen Ende.
Das widersprüchliche Verhältnis vieler Haitianer zur kreolischen Spiritualität zeigt Mars in ihrem Roman an drei Frauenfiguren. Cous, die alternde Cousine, kämpft in ihrem Haus in einem verborgenen Zeremonienraum aktiv gegen den Fluch auf der Familie. Die Hauptfigur Emanuela dagegen lässt die spirituelle Seite ihres Lebens nur widerstrebend zu und versteht den Voodoo vor allem als Weg zur eigenen Identitätsfindung. Ihre Freundin Patricia wiederum nutzt den Kult als berauschendes Mittel, den Schwierigkeiten des Lebens entgegenzutreten, seine Sinnlichkeit und Magie zu feiern. Jede der zahlreichen Figuren dieses Romans, es sind nicht weniger als 25, erzählt dabei einen Aspekt der haitianischen Realität. Emanuelas Nichten in Chicago etwa sind zwar vollkommen amerikanisiert, spüren aber dennoch den magischen Einfluss ihrer Heimat. Emanuelas Sohn Alain rebelliert mangels Lebensperspektiven in Haiti gegen die Welt und gegen die Familie. Emanuelas Geliebter Serge, ein prototypischer halbseidender Opportunist, tut alles, um den eigenen Vorteil und vor allem seine Kontrolle über Frauen zu sichern.
Moi avec le recul, je vois que c'est un peu l'histoire, le tableau haïtien que je peins dans ce roman-là.
Erst mit etwas Abstand nach dem Schreiben habe ich bemerkt, dass diese Familiengeschichte zugleich ein Porträt unserer Gesellschaft ist. Wir leben in einem Land, das seit seiner Unabhängigkeit 1804 schlecht regiert wird. Wir werden schlecht beraten, treffen falsche Entscheidungen. Wir kümmern uns zu wenig um unsere Familien und denken zuerst an unser eigenes Wohl. Und wer bezahlt dafür? Die junge Generation. In meinem Roman ging der Urgroßvater einen Pakt mit dem Bösen ein. Und es sind seine Nachfahren, die jetzt dafür bezahlen. Und in der Realität verlassen die jungen Leute heute in Scharen unser Land, weil sie keine Perspektive sehen. Ich will Haiti dabei keineswegs als verfluchtes Land darstellen. Es handelt sich eher um den Fluch einer schlechten Führung.
Bien que je n'aime pas qu'on voit Haiti comme une malédiction, mais je dis la malédiction de la mauvaise direction.
Die feinen Schnüre, auf denen Kathleen Mars ihre Figuren zwischen sozialer Realität und magischer Spiritualität tanzen lässt, laufen unaufhaltsam zu einem finalen, gordischen Knoten zusammen. In ihrem magischen Thriller über die haitianische Wirklichkeit erzählt sie von der ebenso widersprüchlichen wie faszinierend schillernden Seele ihrer Heimat.
Cornelius Willenkemper über Kathleen Mars, der Engel des Patriarchen, aus dem Französischen von Ingeborg Schmutte, Literadukt Verlag Trier, 254 Seiten, 15 Euro. Und wir kommen zum eingangs erwähnten Tom Müller, der als Leiter des Tropenverlags auf der einen und als Autor auf der anderen Seite der literarischen Bühne agiert. Müller war Finalist beim Open Mic Literaturwettbewerb und Stipendiat der Jürgen Ponto Stiftung. Nun ist sein Debütroman Die jüngsten Tage erschienen, die Geschichte eines durchaus brutalen Erwachsenwerdens. Martin Becker hat das Buch gelesen.
Jonathan ist wütend. Er sitzt im Zug und wird von einem korpulenten Mann ungeniert angestarrt. Irgendwann reicht es Jonathan, irgendwann geht er auf Konfrontationskurs. Er baut sich vor dem Typen auf und will wissen, was das Problem sei. Doch der Mitreisende hat gar nicht böswillig gestarrt. Jonathans Portemonnaie ist unter den Sitz gerutscht, der Mann hat es gesehen und will ihn mit Blicken darauf hinweisen. Ja, dieser Jonathan ist dauernd wütend, auch grundlos. Er weiß nicht, wohin mit sich, wohin mit all dem Schmerz, den niemand lindern kann.
»Du musst der Wirklichkeit ins Auge sehen«, sagt sie. »Schall und Wahn«, sage ich. »Strippe ist tot. Du musst den Schmerz teilen«, sagt sie. »Du musst, du musst, du musst.«
Der Protagonist, so erfahren wir später, hat Strippe tot aufgefunden. Diesen Kumpel, diesen geliebten Freund, diesen Strippenzieher ihrer Adoleszenz. Der Roman »Die jüngsten Tage« erzählt von Jonathans Vermeidungsstrategien, um nicht zur Mutter seines toten Freundes Strippe nach Berlin zu reisen. Außerdem erinnert sich Jonathan an diese wilde Kindheit und Jugend im Osten, in der wilden Zeit kurz nach dem Mauerfall. Und er versucht, das zu bewältigen, was kaum zu bewältigen ist.
Nachts wache ich auf. Meine Hände flattern, die Schenkel zucken. Ich kriege keine Luft, vielleicht wegen der Heizung. Strippe liegt auf dem Rücken, die Zigarette in seinem Mund qualmt. Seine Augen starren wie blöd an die Decke. Er atmet nicht. Ich schlage ihm mit der flachen Hand auf die Wange. Die Zigarette qualmt weiter. Ich lege meine Hände übereinander und presse sie auf seine Brust. Zähle bis fünf, bis fünf.
Elena soll dem Protagonisten bei der Bewältigung helfen. Sie leben in Hamburg mehr oder weniger zusammen und Jonathan ist furchtbar verliebt in diese Frau. Die Art und Weise des Erzählens macht diese vermeintlich einfache Geschichte so komplex. Beispielsweise, wenn es dem Protagonisten während der Zugfahrt nach Berlin, die unfreiwillig in Ludwigs Lust endet, gedanklich den Boden unter den Füßen wegzieht.
Wir haben freie Fahrt. Es gibt keine Erschütterungen, keinen Widerstand. Wir sind abgehoben. Gleich wird die Schwerelosigkeit einsetzen. Elenas Küchenzettel, entwertete Fahrkarten, wirsch geknüllte Taschentücher, Brillen und ihre Etuis, Bonbonpapier, Mandarinenschalen, einsatzbereite Kugelschreiber, Kopfhörer, Mützen, Handschuhe, Schirme, Notenhefte, Laptops, Zeitungen, Kinderbücher, Konfetti aus Haut- und Haarschuppen, Staubkörnchen aus den Fasern, die Sternenkrümel vom Bauch des Fettsacks, alles wird schweben und wir ebenso.
Jonathan ist an sich ein ganz normaler Typ. Mit seinem verstorbenen Kumpel ist er um die Welt gereist, er ist irgendwann Lehrer geworden und hat den Job am Gymnasium irgendwann wieder hingeschmissen. Jetzt taumelt Jonathan durchs Leben, jetzt ringt er damit, nach dem Schrecken des Todes in einen wie auch immer gearteten Alltag zurückzukehren. Lässt seinen Hund Pasolini Joghurtbecherdeckel ablecken, teilt auch den letzten Rest an Essen mit dem Tier. Fährt mit Elena nach Sylt und versucht, ganz im Hier und Jetzt zu sein, um festzustellen, dass die Zukunft nicht vor uns liegt, sondern nur darauf lauert, uns in den Rücken zu fallen. Bemerkenswert dabei ist, dass das niemals larmoyant wirkt, dass man dem Protagonisten gebannt folgt bei seinen Trauerkapriolen. Ein anderer Strang des Buchs erzählt auf nicht minder einnehmende Weise von Jonathans Aufwachsen in Ost-Berlin. Strippe und er kennen sich seit der Kindergartenzeit. Gemeinsam haben sie auch die schlimmen Schlafstunden erlebt, mit einer bösartigen Aufpasserin namens Frau Schorn, deren einschüchternde Anwesenheit Jonathan dazu bringt, sogar den Himmel anzurufen.
Bitte, lieber Gott, machen Sie, dass die Zeit ganz klein wird und ich jetzt gleich fest schlafe. Bitte, wir sind gerade erst hergezogen und ich bin neu. Ich werde auch keine Feuerkäfer ankokeln, keine Ameisen ertränken und kein Salz mehr auf Schnecken streuen. Ich werde die Küche fegen und das Geschirr abwaschen, kein Kleingeld aus den Hosentaschen meines Vaters nehmen, mich zum Brötchen holen am Sonntag melden. Ich werde mein Fahrrad putzen, auch die Felgen und die Stellen zwischen den Speichen. Ich werde im Garten helfen beim Laubhaken, das ist bald wieder dran.
Ständig blitzt feiner Sinn für Humor auf in den Erinnerungen des Protagonisten. Zum Beispiel dann, wenn begründet wird, warum Jonathan und Strippe eigentlich schon früh anfangen mussten, Kaffee zu trinken, weil ihr Bus zum Gymnasium nach Neukölln schon um 7 Uhr früh fuhr und sie lange wach bleiben mussten, weil die Soft-Erotik-Filme im Fernsehen erst nach Mitternacht gezeigt wurden. Auch schafft es der Roman, immer wieder einen frischen Blick auf eigentlich längst Auserzähltes zu werfen. Am Tag der Maueröffnung hat Jonathan gänzlich andere Sorgen, weil er erstmals dem Sterben begegnet. Zusammen mit Strippe sucht er nach seinem verschwundenen Hasen, den er später tot auffinden wird. Und in diesem Augenblick losschreit und dabei eine ganz alte Stimme hat. Am 11. September 2001 wiederum beschäftigt sich der Protagonist nicht mit einstürzenden Wolkenkratzern. Er verteidigt gemeinsam mit seinen Freunden ein besetztes Haus gegen die anstürmende Polizei. So erzählt das Buch auf seine Art von historischen Untergängen und zeichnet ein eigenes Bild der ostdeutschen Wirklichkeit kurz nach dem Mauerfall. Mit wenigen Strichen und fast beiläufig.
An der Schönefelder links in Richtung des Telekomhauses, in dem nie jemand arbeitete und dessen Telefonmast mit Stacheldraht gesichert war. Kurz dahinter war die Stadt zu Ende, Brandenburg, wo Pfannkuchen Berliner hießen, die Leute nachts gegen Bäume fuhren und Fuchs und Hase Heil Hitler riefen, so sagte man.
Die Erinnerungen sind schmerzlich und die Darstellung des Abschieds von der Kindheit liest sich düster. Doch wird die Schwere immer wieder aufgefangen, dadurch, dass sich Jonathan vor lauter tauber Trauer manchmal geradezu durch die Weltgeschichte schnoddert. Er raucht, er säuft, er klaut Baufahrzeuge, er wird aus Zügen geworfen. Kein Wunder, dass Faserland von Christian Kracht als Referenz in Tom Müllers Roman auftaucht. Das rastlose und ziellose Umherstreifen haben Jonathan und die Hauptfigur aus Faserland gemeinsam. Aller Schnodderigkeit zum Trotz schwingt sich Jonathan aber immer wieder auf zu feinsinnigen Reflexionen, beispielsweise bei der eigentlich banalen Betrachtung von Sandkörnern am Strand.
An den jüngsten Tagen, da werden alle und alles wie sie sein. Dann ist kein Unterschied mehr in der Größe, keine Ungleichheit, kein vorne und hinten. Gerechtigkeit wird herrschen, Unisize, Unisex, universal. Alles wird eins sein, aufgehoben die Trennung von Wasser und Erde, Ebbe und Flut, gestern und heute.
Vielleicht mag das etwas zu elegisch sein, vielleicht wird der Bezug zum immer wieder genannten und im Roman zitierten italienischen Dichter D'Annunzio überstrapaziert. Vielleicht gibt es manchmal zu viel Coolness zwischen den Zeilen, aber das sind geschmäcklerische Kleinigkeiten. Tom Müller hat ein eigenartiges, ein eigenwilliges Debüt geschrieben. Er hat eine beeindruckende Sprache gefunden für das existenzielle Verlieren und das existenzielle Verlieben, ein literarisch versiertes Buch über den Schmerz und über schier endlose Traurigkeit, gegen die nicht mal blinde Wut helfen will.
Martin Becker über Tom Müller, die jüngsten Tage. Rowohlt Verlag Hamburg, 240 Seiten, 22 Euro. Und von der gegenwärtigen Literatur stranden wir mit dem heutigen Deutschlandfunk-Mitternachtskrimi im Hörspielarchiv, wenn ab 0.05 Uhr gesendet wird, Folge 27 der RIAS-Reihe »Es geschah in Berlin«. Und dieses Mal, wir befinden uns im Jahr 1952, geht es um Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen. Wir hören kurz hinein.
Geisterstunde, Emil.
Lass den Quatsch, Atze.
Das Schiss, was?
Denkste.
Ach, stell dir doch mal vor, wenn jetzt hier auf dem Friedhof so die Gespenster alle sind.
Du sollst den Quatsch lassen, Atze.
Hast ja doch Schiss, Emil.
Mensch, was ist denn da vorne?
Wo?
Na, das weiß er, was da geht.
Atze, Geist, komm, drin.
Du, warte doch mal, Emil, warte doch mal. Das Gespenst zürmt ja auch schon von selber. Nur aber los, hopp, über den Zaun, komm, schnell. Polente. Du, das hat uns noch gefehlt.
Und dann haben wir auf dem Friedhof noch eine Metallsäge, eine kleine gefunden, zwei größere Feilen und eine kräftige Rohrzange.
Was meinst du, Lothar? Wir könnten's mal wieder mit einer Rundfunkdurchsage versuchen.
Das könnten wir tun. Die Atzen gab es also schon in den 1950er Jahren. Ein Ausschnitt aus dem Mitternachtskrimi heute ab 0.05 Uhr zu hören hier im Deutschlandfunk. Mehr Literatur gibt es ab 17.35 Uhr in Kultur heute, wo die Kolleginnen berichten werden vom deutsch-ukrainischen Schriftstellerprojekt Eine Brücke aus Papier. Und nach den folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Und auch hier wird die Welt der Entropie zum Trotze weiterhin geordnet. Wir können uns nämlich freuen auf eine Weltkarte der Regenwurmpopulation. Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.